Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Abschaltung. Das Ende des digitalen Telefonnetzes ISDN naht. Alternativen. Mit dem Ende von ISDN benötigen viele Spezialanwendungen passenden Ersatz. Wachhund. Amboss soll vor gefährlichen Drohnenflügen warnen. Algorithmen im Alltag. Teil 11. Der Verständnisvolle. Und das digitale Logbuch. Touch Music.
Also wenn es eine Technik gibt, die man als echten Digi-Dino bezeichnen könnte, dann ist es wohl ISDN. 1989 wurde ISDN in Deutschland eingeführt, quasi als digitale Revolution im Telefonbereich, und bis heute ist diese Technik in Benutzung. Mit dem Integrated Service Digital Network waren erstmals Telefongespräche in sehr guter Qualität möglich, aber nicht nur das, auch Datenübertragung, Kanalbündelung, Multiplex-Telefonanlagen mit dutzenden Leitungen und mehr. Doch ISDN ist in die Jahre gekommen und steht den Netzbetreibern im Breitbandausbau im Weg. Deshalb heißt es schon seit geraumer Zeit, das Ende für ISDN, es droht. Doch wie so oft heißt es ja, Totgesagte leben länger, und so ist ISDN bis heute weiter im Einsatz. Bald soll aber dann wirklich Schluss sein. Und dann, Jan Rehm beobachtet die ISDN-Abwicklung seit geraumer Zeit für uns. Jan, wie geht's diesem digitalen Opa?
Auch an sich, die Technik läuft, aber dem Opa wird die Luft langsam knapp, denn ISDN wird stark zurückgedrängt. Die Telekom, die den Großteil an ISDN-Netzen betrieb, die teilt mit, dass die 2015 begonnene Migration von ISDN auf IP-basierte Netze voranschreite. ISDN und analoge Anschlüsse zählt der Betreiber zusammen und teilt mit, es seien bereits 24 Millionen Anschlüsse umgestellt worden. Bei privaten Kunden werde in diesem Jahr der letzte ISDN-Anschluss umgestellt, bei Geschäftskunden dauere es noch bis 2020. Pro Woche, sagt die Telekom, würden 70.000 Anschlüsse migriert.
Ja, und vor allem die Unternehmenskunden, die kleinen und mittleren Unternehmen, haben mit diesem Umstieg auf das Internet ihre Probleme. Was das für sie bedeutet, haben wir in einem Beitrag zusammengestellt.
Das Ende des eigenen ISDN-Anschlusses kommt meist unscheinbar per Brief oder Anruf. Darin heißt es dann sinngemäß, die Leitung müsse abgeschaltet werden, man könne aber auf einen anderen, meist auf einen DSL-Anschluss wechseln. Und doch, obwohl die drohende Abschaltung schon lange bekannt ist, sind nicht alle Nutzer auf den Wechsel vorbereitet, berichtet Florian Mahr, Geschäftsführer der Mahr EDV aus Berlin, obwohl die Fristen verlängert wurden.
Das hat man dann auf 2020 und 2022 für Unternehmenskunden verlängert, die Fristen. Und natürlich haben wir einige Kunden, die nach wie vor über ISDN kommunizieren oder auch über ISDN kommunizieren müssen in Teilbereichen.
Grundsätzlich müssen Kunden ihre Technik von ISDN auf das Internetprotokoll umstellen. Das erfordere einen Paradigmenwechsel, erklärt der IT-Fachmann.
ISDN ist grundsätzlich eine Direktverbindung zwischen zwei Punkten. Da ist vielleicht noch eine Vermittlungsstelle dran beteiligt. Aber grundsätzlich kommunizieren diese zwei Punkte direkt mit einer geringen Bandbreite, aber sehr stabil. Bei Voice-over-IP funktioniert die Kommunikation übers Internet, das heißt, es sind diverse Server daran beteiligt. Das gibt für die Stabilität ganz andere Herausforderungen und man ist von der Kapazität oder der Datenübertragungsgeschwindigkeit des Internets abhängig.
Bei ISDN als leitungsvermittelter Technik haben Anwender den Vorteil einer garantierten und reservierten Bandbreite mit sehr hoher Fehlertoleranz und klaren Signallaufzeiten. Bei IP-basierten, also paketvermittelnden Anschlüssen dagegen, kann weder die Bandbreite noch die Laufzeit der Signale vorhergesagt, schon gar nicht garantiert werden. Selbst mit einem Verlust von Datenpaketen muss gerechnet werden. Das stellt Anwendungen wie beispielsweise Alarmanlagen oder Brandmeldeanlagen, die auf Hochverfügbarkeit ausgelegt sind, vor Herausforderungen. Bisher nutzten diese den sogenannten D-Kanal, um ihre Betriebs- und Statusmeldungen sicher zu übertragen. Diese schmalbandige Leitung blieb permanent offen. Doch der D-Kanal wird verschwinden.
Es gibt einige Spezialangebote von Providern, die sowas noch proprietär unterstützen. Das ist aber der Einzelfall, nicht in jedem Gebiet verfügbar. Ansonsten simuliert ISDN over IP den klassischen Anschluss, wandelt diese Pakete um und verschickt sie dann in Häppchen über das Internetprotokoll.
Den wohl größten Problembereich durch das ISDN-Ende bilden aber Telefonanlagen, wie sie Unternehmen jeder Größe nutzten und teilweise noch nutzen. Viele wurden bereits erneuert, doch einige sind noch immer in Betrieb, dank Adaptern auch an IP-Anschlüssen.
Natürlich kann ich Anlagen, die ich intern betreibe, noch eine Weile nutzen, aber auch da ist es so langsam vorbei. Dann werde ich keine Ersatzteile mehr finden, ich werde keine Programmierer mehr finden, die das Protokoll kennen. Auch da hatten wir schon Fälle, ob Software oder Hardware ist, dass sich Hersteller bemüht haben, pensionierte Programmierer wieder in den Dienst zu holen oder freiberuflich zu beschäftigen, um irgendwie Lösungen für Kunden zu finden. Das sind natürlich alles nur Workarounds und keine zukunftsfähigen Lösungen mehr.
Also düster sieht die Zukunft für ISDN aus. Jan, apropos Zukunft, wie lange soll denn ISDN jetzt wirklich noch Bestand haben?
Na, das habe ich bei den großen drei Netzbetreibern nachgefragt und geantwortet haben alle drei. Demnach hat Telefonica O2 seine Kunden schon komplett umgestellt. Basis waren Anschlüsse der Telekom in den meisten Fällen. Und die ist, wie vor dem Beitrag berichtet, kräftig beim Umstellen und will bis 2020 fertig sein. Vodafone teilt mit, längstens bis 2022, also 2 Jahre länger, ISDN zu unterstützen und Firmenkunden nicht zwangsweise auf All-IP umzustellen. Allerdings gilt das nur für jene Kunden, die ISDN auf Vodafone-eigenen Leitungen nutzen. Wer zwar Vodafone-Kunde ist, aber doch auf angemieteten Telekom-Leitungen unterwegs, den wird die Umstellung dann treffen, wenn eben diese Telekom auch diese Leitung abschaltet.
Und welche Alternativen haben ISDN-Kunden?
Also grundsätzlich nur eine, den All-IP-Anschluss, egal wie er ins Haus kommt, also ob über Glasfaser, DSL, Kabel oder gar per Mobilfunk. Für die Anwender, die den exklusiven Kanal von ISDN bisher sehr geschätzt haben, für die gibt es keine echte Alternative. Sie müssen auf meist komplett neue Lösungen setzen, die ihre Zuverlässigkeit beispielsweise durch redundante Anbindungen mit mehreren Technologien gleichzeitig erreichen.
Und ist ISDN damit wirklich eine tote Technologie?
Na, noch nicht ganz. Also weiterleben wird ISDN als Technologie in einigen Fällen zumindest hinter dem Anschluss. Kleinere Unternehmen können beispielsweise Router mit internem ISDN-Anschluss nutzen. Daran angeschlossen werden dann Telefone, Faxe oder eben ganze Telefonanlagen. So sparen diese Firmen den Aufwand und die Kosten der Umrüstung. Allerdings mit den beschriebenen Nachteilen, wie dem aussterbenden Support für die Technik oder auch mit geringerer Zuverlässigkeit. Vodafone warnt in seinen Antworten auf unsere Anfrage sogar vor dem Weiterbetrieb, da, Zitat, die Verwendung von ISDN-Altgeräten in modernen IP-basierten Netzen zu Problemen führen. Welche das sind, lässt der Telco allerdings offen.
Ja, wir haben ja schon ein bisschen über Zuverlässigkeit gehört und dass gerade Anlagen, die sehr zuverlässig arbeiten müssen, deswegen ja ISDN eigentlich genutzt haben. ISDN hatte auch noch eine zusätzliche Speisespannung, war also autark vom Stromnetz. Das fällt alles weg und nun?
Ja, nun müssen dafür lokal vor Ort kleine oder große Notstromversorgungssysteme einspringen. Die gibt es zum Beispiel eben als USV, das so heißen diese Notstromversorgungssysteme. Und die kleinen davon, die reichen aus, den Router ein paar Minuten bis Stunden zu speisen. Allerdings das Problem dabei, Vermittlungsstellen, Mobilfunkstationen etc. haben nur noch eine recht kleine Notstromversorgung für einige Stunden selbst vorhanden. Das heißt, bei größeren, langanhaltenden Stromausfällen werden die Kommunikationsnetze nach und nach ausfallen. Das war bei ISDN bisher nicht zu befürchten.
Das Ende von ISDN, es droht in naher Zukunft. Informationen von Jan Rehm, vielen Dank.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter unter
DLF
Forschung.
Der Ärger um sie hat sich gelegt. Drohnen sind in der öffentlichen Wahrnehmung kaum noch ein Thema, auch wenn die Probleme natürlich geblieben sind. Vor allem in sicherheitskritischen Bereichen können ja die ferngesteuerten Flugobjekte großen Schaden anrichten, etwa wenn Flughäfen wegen solcher Eindringlinge lahmgelegt werden. Deshalb wird natürlich nach Strategien und Technologien gesucht, mit denen man Drohnen in gefährlicher Mission rechtzeitig erkennen und aus dem Verkehr ziehen kann. Im Rahmen einer deutsch-österreichischen Kooperation haben etliche Projektpartner und Polizeibehörden am Projekt Amboss gearbeitet, das sich genau mit dieser Abwehr von unbemannten Flugobjekten beschäftigt hat. Nun wurde es abgeschlossen. Der Projektkoordinator Hans-Peter Stuch vom Fraunhofer-Institut für Kommunikation Funktion Informationsverarbeitung und Ergonomie, kurz FKIE, in Wachtberg ist bei mir im Studio. Herr Stuch, was wurde denn genau in diesem Projekt untersucht?
Wir haben in Amboss eben untersucht, wie gut oder wie schlecht lassen sich anfliegende Drohnen auf einen als Sicherheitsbereich gekennzeichneten Raum erkennen, verifizieren, im Sinne, ist es überhaupt eine Bedrohung oder ist es keine Bedrohung? Und gegebenenfalls, welche Gegenmaßnahmen kann ich gegen diese anfliegende Drohne ins Feld führen? Dazu haben wir eine multimodale Sensorik aufgebaut aus vier verschiedenen Arten von Sensoren.
Das sind welche?
Sprich, wir haben einen Radarsensor, wir haben einen Akustiksensor, wir haben Kamerasensoren sowie einen Funksensor. Der Radarsensor kann relativ weit schauen, einen Kilometer plus. Kamerasensoren, in unserem Fall elektrooptische Sensoren als auch Infrarotsensoren, können das im günstigsten Fall bis mehrere hundert Meter bewerkstelligen. Beide haben die Eigenschaft, also sowohl Radar als auch Kameras, die müssen eine ungehinderte Sicht auf die anfliegende Drohne haben. Der Funksensor, den wir eingesetzt haben, der betrachtet die Funkverbindung zwischen der Fernbedienung und der Drohne.
Die ja oft verschlüsselt ist, muss man auch sagen.
Die ist in aller Regel verschlüsselt. Denn A soll ja nur die Drohne A steuern können und nicht die B und C gleichzeitig noch mit. Und der Akustiksensor, der die geringste Reichweite hat mit etwa 100 Metern, der erkennt Drohnen an ihren Geräuschen, die durch die Rotoren verursacht werden.
Bevor wir darüber sprechen, wie die Sensoren oder das Zusammenspiel der Sensoren jetzt Drohnen tatsächlich erkennen, über welche Drohnen reden wir eigentlich? Es gibt ja ganz kleine, die Spielzeug sind. Es gibt welche, die zum Filmen benutzt werden, welche, die um Pakete zu transportieren verwendet werden. Und es gibt militärische Drohnen, die fast so groß sind wie Flugzeuge.
Um eine rote Linie dort zu ziehen, welche Art von Drohnen wir im Blick hatten, dann würden wir diese rote Linie ziehen oberhalb der Größenordnung Hobbydrohnen und Drohnen, die für Filmaufnahmen eingesetzt werden.
Kommen wir zurück auf die Sensoren. Die Daten dieser Sensoren, die werten Sie in einer Art Lagebild oder in einer Art Analyse des Zusammenspiels aus?
Wir Techniker und Wissenschaftler nennen dieses Zusammenführen der Sensordaten die Fusion. Das bedeutet, jeder Sensor gibt seine Daten in einen Algorithmus und dieser Algorithmus, der wertet diese Daten mit einem gemeinsamen Blick aus. Es werden auch jeweils Stärken und Schwächen der Sensoren berücksichtigt, genauso wie auch die Qualität der jeweils erzeugten Daten. Im Dämmerungslicht ist eine Kamera eben weniger zuverlässig als ein Radarsystem.
Aber mal ganz plastisch, wie sieht denn der Output aus von Amboss? Sieht er so aus, dass dann die Einsatzleiterin oder der Einsatzleiter auf dem Computerbildschirm einen Warnhinweis bekommt, Achtung, Drohne im Anmarsch mit so und so viel Prozent Sicherheit aus der und der Richtung durch die und die Straße? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ist genau so, nämlich in einer für die Aufgabe Drohnenabwehr speziell aufbereiteten Lagedarstellung. Dort wird die Position der Drohne mit sehr viel Metadaten wie Geschwindigkeit, geschätzte Größe, so eine Art Estimated Time of Arrival. Solche Informationen werden der Einsatzleiterin, dem Einsatzleiter zur Verfügung gestellt und gleichzeitig bekommt diese Person dann auch einen Interventionsvorschlag, falls das System Amboss erkennt, es handelt sich sehr wahrscheinlich um eine bedrohliche Drohne.
Und kann Amboss dann auch intervenieren und wenn ja, wie?
Amboss kann dann intervenieren. Ja, neben der multimodalen Sensorik haben wir auch eine multimodale Effektorik. Wir können mittels Störsender die Funkverbindung zwischen der Fernbedienung und der Drohne stören. Ebenso können wir die Signale, die die Drohne von der Satellitennavigation erhält, diese können wir stören. Eine weitere Interventionsmodalität ist ein sogenanntes HPEM-Modul. HPEM steht für High Power Electromagnetics. Man muss es sich so vorstellen, dass Hochenergiepulse dann in Richtung der Drohne abgestrahlt werden. Und wenn die Drohnenelektronik von einer solchen Welle durchzogen wird, stürzt dann die Drohne wie ein Stein ab.
Über das Drohnenabwehrsystem Anbos sprach ich mit Hans-Peter Stuch vom Fraunhofer Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 11. Der Verständnisvolle.
Damit haben ja schon einige Radio- und Fernsehmoderatoren gewollt oder ungewollt Schabernack getrieben, indem sie in ihren Moderationen ein ganz bestimmtes Schlüsselwort nannten und damit für tausende Überraschungen sorgten. Zum Beispiel im Januar 2017, als Jim Patton, der Moderator einer US-Morningshow, nach einem Beitrag Folgendes sagte.
I love the little girl's take on it. Alexa, order me a dollhouse.
Alexa, order me a dollhouse. Und schon haben etliche Echo-Systeme von Amazon bei den Zuschauern reagiert. Denn die Spracherkennung Alexa hatte das als Aufforderung verstanden und Puppenhäuser für die Zuschauer geordert. Und zwar tausendfach. Piotr Heller erklärt in unserer Sendereihe über Algorithmen im Alltag, wie diese und andere Spracherkenner arbeiten.
Also grundsätzlich muss man sagen, dass dieser Fall ja kein Problem der Spracherkennung war, sondern eigentlich der Sprechererkennung. Der Computer hätte also erkennen müssen, da spricht jemand ganz anders als mein Hausherr oder meine Hausherrin und deswegen darf ich es nicht bestellen.
Erklärt Christoph Schmidt, der am Fraunhofer Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme in St. Augustin automatische Spracherkenner entwickelt. Tatsächlich hat sich Amazons persönliche Assistentin damals bei den Hausherren rückversichert, ob sie wirklich Puppenhäuser bestellen wollen. Weil die meisten verneinten, blieb der Schaden gering. Doch diese Geschichte zeigt zwei Dinge. Erstens, wie weit verbreitet solche Algorithmen zur Spracherkennung heute sind. Sie stecken auch in Handys und Autos und untertiteln vollautomatisch Videos bei YouTube. Zweitens zeigt der Fall, wie leistungsfähig die algorithmische Spracherkennung inzwischen ist. Wie funktioniert sie also genau?
Input.
Der Input ist eine Audiodatei oder ein Audiostream.
Der Algorithmus zerstückelt dieses Audiosignal, also das Gesprochene, in Häppchen von einigen Hundertstel Sekunden Länge. Die durchlaufen dann mehrere Stufen.
Beispielsweise, wir verwenden ein phonembasiertes Modell, also ein lautbasiertes Modell. Und dann zerfällt dieser Spracherkenner in drei Komponenten. Die erste Komponente kümmert sich darum, wie werden einzelne Phoneme ausgesprochen, einzelne Laute.
Hinter dieser Komponente steckt klassischerweise ein statistisches Modell. Es hat alle Laute einer Sprache in einer Datenbank gespeichert. Dann wählt es den Laut aus, der am besten zu einer Reihe von Audiohäppchen passt. So übersetzt es die Audiodatei Stück für Stück in Laute. Das Problem dabei, nicht jeder spricht jeden Laut gleich aus.
Was ich eben in den Wahrscheinlichkeitsmodellen dann modellieren muss, ist diese Varianz. Ich lerne zum Beispiel, dass in den verschiedenen Regionen von Deutschland das R unterschiedlich ausgesprochen wird. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, da wird R eigentlich EA ausgesprochen, R. Und wenn man nach Bayern geht, haben sie ein sehr hartes R. So, und das heißt, der Computer lernt dann Varianten und kann so eben beide Varianten erkennen.
Hat der Algorithmus die einzelnen Laute erkannt, muss er daraus einen Text zusammensetzen.
Die zweite Komponente setzt dann diese Phoneme zu Wörtern zusammen. Es muss also wissen, aus welchen Phonemen besteht ein bestimmtes Wort. Und die dritte Komponente modelliert die Wahrscheinlichkeit für ganze Sätze, also für Wortfolgen.
Output.
Der Output ist ein Text, also die transkribierten Wörter, die gesprochen wurden.
Wie oft sich die Systeme irren, hängt von der Anwendung ab. Ein Spracherkenner in einer stillen Umgebung arbeitet natürlich zuverlässiger als einer, der etwa im Auto mit vielen Nebengeräuschen klarkommen muss.
Performance.
Ein Standard-Testset, um weltweit zu vergleichen, ist Telefonunterhaltungen mit einem relativ geringen Vokabular. Also wir sprechen dann von 40.000 bis 60.000 Wörtern. Und da liegen die besten Systeme derzeit auf 4%.
4%, das ist aktuell die Fehlerrate. Das heißt, von 100 Wörtern verstehen die Algorithmen im Mittel 4 falsch. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz ist die Trefferquote in den letzten Jahren stark gestiegen. Dennoch hat sich der grundlegende Aufbau der Systeme kaum verändert, nur die Komponenten. So trainiert man heute die Lauterkennung mit neuronalen Netzen, also Systemen, die das Lernverhalten eines Gehirns imitieren. Genauso lernt die dritte Komponente, also das Sprachmodell, das aus den Wörtern Sätze zusammenbaut, mit riesigen Textdatenbanken. Aber da wird es schwierig.
Systemgrenzen.
Ein großes Problem, was wir schon haben, ist Umgangssprache. Also wenn ich zum Beispiel statt haben wir, haben wir spreche, weil der Computer eine große Menge an Textdaten verwendet und dort wird immer Hochdeutsch geschrieben. Das heißt, in diesen Daten hat er eben nie Umgangssprache gesehen und gelernt. Und an diese Daten ranzukommen, also umgangssprachlich transkribierte Audiodateien zu bekommen, das ist sehr, sehr schwierig.
Die modernsten Systeme umgehen heute den Zwischenschritt über die Phoneme und lernen direkt, Tondateien auf Worte abzubilden. Diese sogenannte End-to-End-Speak-Recognition erfordert aber sehr aufwendige neuronale Netze und viel Rechenleistung. Und wie für alle anderen Spracherkenner gilt auch für diese modernen Varianten erst einmal, sie verstehen nicht, was sie da abschreiben, weil sie den Kontext nicht kennen.
Also zum Beispiel mein Name Christoph Schmidt kann man auf verschiedene Weisen schreiben. Der Computer müsste also im Hintergrund wissen, Sie interviewen jetzt gerade den Christoph Schmidt von Fraunhofer und der wird so und so geschrieben.
Forscher arbeiten derzeit daran, den Spracherkennern dieses lexikalische Weltwissen zu verleihen. Sie nutzen dafür maschinenlesbare Wissensdatenbanken, sogenannte Knowledge Graphs. Die Algorithmen erhalten damit etwas mehr Kontext zu dem Gesagten. Irgendwann werden sie somit vielleicht unterscheiden können, ob das, was sie da niederschreiben, aus dem Fernsehen kommt oder doch aus dem Mund ihres Hausherren.
Über Spracherkennungssysteme berichtete Piotr Heller und im nächsten Teil unserer Serie über Algorithmen im Alltag geht es dann um den Geheimniskrämer.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 25 27 0.
Ich habe einen Freund, der sich einen neuen iPod Touch kaufen möchte. Der iPod Touch war ein einst sensationelles Gerät von Apple, denn es ließ sich über einen großen Touchscreen bedienen, enthielt aber keine SIM-Karte, war also kein Smartphone, war also viel billiger im Kauf als ein Smartphone und produzierte keine monatlichen Kosten. Mein Freund besaß schon einen iPod Touch, der aber wegen seines für mobile Geräte überreifen Alters von 7 Jahren sehr langsam geworden ist. Die Webseite der Neuen Zürcher Zeitung öffnet sich mit Glück nach 5 Minuten. Ansonsten ist das Gerät erstaunlich robust. Der Akku hält auch bei intensivem Musikgenuss mehrere Tage lang. Und Musik war der Hauptgrund für meinen Freund für dieses Gerät. Vor 7 Jahren hatte er noch kein Mobiltelefon. Der iPod Touch war sein einziges Gerät, das ihn, wenn WLAN vorhanden war, mit dem Internet verband. Das Mobiltelefon, das er sich notgedrungen jobmäßig vor einigen Jahren zulegen musste, leistet das nicht. Es ist kein Smartphone, sondern lässt sich wie bei Captain Kirk lässig zusammenklappen. Wenn du einen neuen iPod Touch haben möchtest, frage ich, warum kaufst du dir kein Smartphone, dann hast du 2 Geräte in einem. Weil ich kein Smartphone will, war die spontane Antwort. Es kostete ein Stündchen Tee, Gespräch über Technik und unterwegs in Dänemark sein, bis mir die entscheidende Frage in den Kopf kam. Wenn du immer beide Geräte mit dir herumträgst, wo verstaust du sie eigentlich? Das Handy irgendwo in der Innenseite der Jacke oder in der Aktentasche, den iPod Touch in der Brusttasche des Hemds. Das heißt, deine Musik hast du immer griffbereit, das Telefon aber nicht? Lass es mich anders formulieren, sagte der Freund, das eine Gerät und seine Funktion mag ich, das andere nicht, überhaupt nicht. Damit war die Sache geklärt. Es war auch keine Frage, die Telefonfunktion ein- oder auszuschalten. Sein Klapphandy war fast immer aus, oft fand er es nicht und wenn er es dann einschaltete, war der Akku leer. Gegen den neuen iPod Touch spricht der hohe Preis und dass er eine Kamera hat. Hab doch schon eine Kamera und nutze sie eh nie, meinte mein Freund.
Digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Mehrere Airlines verbieten MacBooks im Gepäck. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Im Juni hatte Apple eine Rückrufaktion für einige ältere MacBook-Modelle gestartet, da deren Akkus überhitzen könnten. Nun untersagen einige Fluggesellschaften die Mitnahme bestimmter Apple-Produkte. Bei Virgin Australia dürfen Kunden sämtliche MacBooks vorläufig nur noch im Handgepäck mitnehmen. Qantas beschränkt die Mitnahme ebenfalls nur auf das Handgepäck, aber nur auf alle 15 Zoll Apple MacBooks, die zudem ausgeschaltet bleiben müssen.
Toll Collect weist hohe Fehlerquoten auf.
Bei der automatisierten Kennzeichenerfassung für die Lkw-Maut durch den Betreiber Toll Collect werden zahlreiche Nummernschilder falsch erkannt. Das geht aus einer Antwort auf eine Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz hervor, die das Portal fragdenstaat.de veröffentlichte. Demnach lagen von September 2018 bis März 2019 die Erkennungsquoten zwischen 93% und 96%. Das bedeutet, dass täglich tausende Kennzeichen nicht korrekt erfasst werden.
Facebook verschärft die Vorgaben für Wahlwerbung.
Das Unternehmen will seine Transparenz bei der Wahlwerbung vor der US-Präsidentschaftswahl 2020 verstärken. Wer künftig als bestätigte Organisation gekennzeichnet werden will, muss ab Mitte September zusätzliche Informationen angeben, etwa eine Steueridentifikationsnummer der Organisation oder die Identifikationsnummer der Federal Election Commission. Sollten Werbetreibende den neuen Regeln bis Mitte Oktober nicht Folge leisten, würden ihre Anzeigen auf Facebook und Instagram gestoppt, teilte Facebook per Blog-Eintrag mit. Auch in Deutschland müssen Personen und Organisationen, die Wahlwerbung schalten, einen Disclaimer erstellen, der auf der jeweiligen Anzeige zu sehen ist.
Das US-Militär hat offenbar iranische Computersysteme lahmgelegt.
Nach Informationen der New York Times und der Washington Post hat das Cyberkommando der Vereinigten Staaten US Cybercom bereits am 20. Juni Kommunikationsnetze und eine Datenbank der iranischen Revolutionswächter angegriffen.
Von der Routerfreiheit gibt es keine Ausnahme.
Der Mobilfunkanbieter Vodafone streitet sich mit der Bundesnetzagentur, ob die sogenannte Routerfreiheit in Glasfasernetzen auch für das Glasfasermodem gilt. Die Bundesnetzagentur stellte nun klar, dass die Gesetzeslage eindeutig sei. Im Telekommunikationsgesetz heißt es, dass auch in Glasfasernetzen der Anschluss am passiven Netzabschlusspunkt bereitzustellen ist und der Endkunde die freie Wahl von Modem und Router hat.
Facebook darf Hassrede löschen.
Im Streit um einen als Hassrede eingestuften und von Facebook gelöschten Post hat das Stuttgarter Landgericht die Klage des Verfassers abgewiesen. Facebook hatte zudem dessen Nutzerkonto für 30 Tage gesperrt.
Huawei will ein Seekabel zwischen Südamerika und Asien verlegen.
Im Juli hat Chile das öffentliche Ausschreibungsverfahren zum Bau des ersten Seekabels zwischen Südamerika und Asien eingeleitet. Nun erklärte Huawei Technologies, dass das Unternehmen an dem Vorhaben sehr stark interessiert sei und Angebote für den transpazifischen Bau einreichen werde.
Sternzeit, 31. August, der Sternenhimmel im September. Im kommenden Monat beginnt astronomisch der Herbst. Am 23. September überquert die Sonne den Himmelsäquator von Nord nach Süd und damit beginnt das Winterhalbjahr. In keinem anderen Monat nimmt die Länge des lichten Tages so stark ab wie im September. Steht die Sonne morgen in der Mitte Deutschlands noch 13,5 Stunden über dem Horizont, so sind es am monatsletzten fast 2 Stunden weniger. In den länger werdenden Nächten dominiert allerdings noch der Sommerhimmel. Das große Dreieck aus Vega in der Leier, Deneb im Schwan und Attair im Adler steht nach Einbruch der Dunkelheit hoch im Süden. Erst gegen 3 Uhr früh sinkt es im Westen allmählich unter den Horizont. Dann hat längst der Herbsthimmel mit dem markanten Pegasus-Viereck und der Kette der Andromeda das südliche Firmament eingenommen. Vor Sonnenaufgang zeigt sich im Südosten bereits der komplette Winterhimmel. Der funkelnde Sirius kündet schon von kalten Winternächten. Der große Wagen rollt im Laufe der Nacht über den Nordhorizont, während das W der Cassiopeia fast im Zenit steht. Am Abend zeigen sich 2 Planeten tief am Südhimmel. Besonders auffällig ist der strahlend weiße Jupiter. Ein Stück links davon leuchtet, deutlich schwächer, der Ringplanet Saturn. Am 6. September steht der zunehmende Halbmond etwas links von Jupiter. Am 8. ist er bis zu Saturn weitergewandert. Der wohl schönste Himmelsanblick des Monats ergibt sich am Abend des 7. September. Dann steht der Mond tief am Südhimmel, genau zwischen Jupiter und Saturn.
Um Zuversicht geht es gleich bei Streitkultur um 5 nach 5 hier im Deutschlandfunk. Ob sie gefährlich ist, darüber wird gleich debattiert. Soweit Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.